Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 8. Folge von Handgemacht. Aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist: Der Bus hat meine Maschenmarkierer gefressen. Also hallo, ich habe gedacht, ich mache lieber eine baldige, hudeligere Folge als eine super perfekte irgendwann in 4 Wochen, nächstes Jahr oder so. Und deswegen kriegt ihr mich jetzt hier abends quasi zwischen Unterricht und Abendessen. Ich schätze mal, es wird heute nicht so ewig lang werden, aber wer weiß. Besonders wenn ich hungrig und müde bin, dann höre ich gar nicht mehr auf zu reden. Dann schneide ich irgendwo. Okay, also die Woche war relativ bewegt. Ich habe aber, das kann ich stolz verkünden, schon alle Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke bis Anfang Januar besorgt oder bestellt oder so. Bin heute nochmal losgefahren, habe das Geschenk meiner Eltern für meinen Sohn zum Geburtstag gekauft. Bin also jetzt komplett versorgt, muss jetzt alles noch einpacken und eine Sache muss noch abholen und Päckchen wegschicken und so. Aber prinzipiell bin ich hier cool dabei. Strickmäßig war ich gar nicht so faul. Das Besorgen und Bestellen wirkt sich irgendwie nicht so auf meine Strickgeschwindigkeit. Ich habe an allem, was ich davor schon angefangen hatte, irgendwie weitergemacht. Das war bei dem braunen Rolli so 4, 5 Reihen. Das ist bei Maple Wing tatsächlich 2 Reihen und ich habe es gestoppt. Es dauert eine Dreiviertelstunde. Also die Reihen werden zwar kürzer, aber in dem Tempo dauert das noch eine Weile. Die Cool Leaves Mittens für meinen Mann sind relativ gut gewachsen. Ich habe gedacht, oh, noch ein bisschen, dann habe ich die Spitze auch fertig vom ersten. Ha. Tja, dann ist mir irgendwie was dazwischen gekommen. Sheldon, diese Schildkröte, die ich für meinen Sohn angefangen habe, lief auch wunderbar. Bis zu dem Punkt, wo ich dann hätte Füllwatte in den Körper von der Schildkröte tun müssen und Augen dran nähen. Also musste ich Augen besorgen. Das ging auch. Also im Zuge meiner vielen Besorgungsgeschichten letzte Woche habe ich auch schon Augen für die Schildkröte. Füllwatte habe ich auch. Da komme ich auch dran. Schildkröte liegt da. Irgendwie so dieses ganze Zusammennähen und Ausstopfen und so ist ja nicht so mein Ding, aber werde das Ding brav weitermachen, ich verspreche es. Zu seinem Geburtstag, diesen Freitag, wird das wohl nichts mehr. Weihnachten, ganz bestimmt. Und was mir dazwischen gekommen ist, ich war dann so entnervt von dem ganzen Stricken für Weihnachten, Termin-Ding, nie was anderes als das, was ich muss. Und weiterstricken, dass ich gedacht habe, ihr könnt mich jetzt alle mal, ich fange jetzt eine Mütze an für mich. Ich habe schon vor einer Weile, so eine Weile auch nicht, habe ich Wolle gesponnen für die Snapdragon Tam und Snapdragon Mittens, Flip-Tops heißen die genau. Davon habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, das weiß ich noch. Und dann habe ich mich einfach hingesetzt und die Mütze angefangen. Die wird heute Abend fertig. Wie gesagt, das war die extra Reserve-Stricktasche, die ich dann noch eröffnet habe. Ich habe also gerade 5 laufende Projekte, immer ein bisschen heikel, also Strickprojekte. Ansonsten habe ich auch noch so einiges. Dann gesponnen habe ich auch. Die Merino-Seidenwolle für die Snapdragon-Geschichte habe ich jetzt mal zur Seite gelegt, weil ich da jetzt einfach erstmal stricke und schaue, wie viel ich brauche, bevor ich wieder mehrere 100 Gramm Wolle hier rumliegen habe, die dann für nichts mehr taugt. So wie für den Vine-Yoke-Cardigan, wo ich schön brav 1 Kilo Wolle gesponnen habe. Jetzt habe ich die Jacke gestrickt und nur 500 Gramm verbraucht und jetzt sitze ich da mit 500 Gramm und weiß nicht. Ursprünglich hatte ich gehofft, ich brauche noch ein bisschen weniger, dann hätte ich meinem Mann noch was gestrickt. Jetzt wird's höchstens ein Polunder. Ich glaube, auf Polunder steht der genauso wenig wie ich, aber das kann ich ja dann nochmal eruieren. Das war so die Strickgeschichte. Gesponnen habe ich auch tatsächlich ein bisschen Seide auf der Spindel und habe was Neues angefangen. Ich habe vor einer Weile von einer Bekannten vom Spinntreffen 400 Gramm Merino-Wolle gefärbt bekommen, extra für mich, habe ich mich total gefreut. Dafür habe ich ihr zwei Paar Socken gestrickt. Wir machen ständig irgendwie so Tauschgeschäfte, also vor allen Dingen sie, weil die so viel Sachen strickt, dass sie die selber alle gar nicht anziehen kann. Und dafür ist es so, dass sie ungern Socken strickt. Das ist eine längere Geschichte, die lasse ich jetzt hier weg. Und deswegen hat sie dann angefangen, alle möglichen Leute anzuhauen, die ihr Socken und Lace-Tücher stricken, und dafür färbt sie und spinnt und strickt andere Sachen und so. Ist also sehr interessant. Und da habe ich eben 400 Gramm Merino-Wolle. Und daraus würde ich mir gerne ein Pullover machen. Ich hoffe, das klappt. Und habe jetzt mal angefangen und habe gedacht, na, das spinne ich jetzt mal so, wie es halt so ins Rad läuft. Das ist mir jetzt alles wurscht. Ich mache keine Probestränge, gar nichts. Das spinne ich in einem Rutsch durch, so dick, wie es will. Ratet mal, was für eine Dicke ich habe. Das wird jetzt so eher Lace-Stärke. Ich schaue dann mal. Also wenn ich so ein, zwei Spulen voll habe, dann fange ich mal an und mache Probezwirnen. Ob Lace-Wolle für einen Pulli muss jetzt nicht unbedingt sein. Also zwei Pullis mit Nadelstärke 2 in Folge ist auch für mich ein bisschen viel. Aber schauen wir mal, sonst mache ich 3 fädig oder so. Geht ja auch. Habe ich auch schon gemacht. Das ist auch ganz nett. Man muss halt länger hinspinnen, bis man dann was rauskriegt. Was habe ich noch? Meine türkische Spindel ist immer noch nicht da. Aber es hieß, es kann ein paar Wochen dauern. Und ich denke, gerade jetzt so um Weihnachten rum und mit Schnee und so, dann übe ich mich mal in Geduld. So lange hat es ja jetzt auch noch nicht, ist noch nicht unterwegs, also ist wahrscheinlich noch nicht verloren gegangen. Dann war ich noch anderweitig aktiv, genau. Ich habe nämlich jetzt endlich meine Probespindeln gebaut. Ich biete im März hier in der VHS in Germering einen Handspinnkurs an, Spindeln. Und dann stand ich da und habe gedacht, naja, ich muss ja irgendwie Material für die Teilnehmer, wahrscheinlich Teilnehmerinnen, bereitstellen, denn kommt ja nicht jeder mit einer eigenen Handspindel da an. Und das soll natürlich relativ günstig sein. VHS-Kurs ist ja schon per se nicht so teuer und eher so das Medium für Leute, die nicht so tierisch viel Geld ausgeben wollen für sowas. Wenn ich jetzt denen sage, ja, und ich kaufe euch da eine schicke Spindel und die kostet dann 25 Euro und dann kriege ich nochmal 10 Euro für die Rohwolle, dann sagen die, ja, nett, ich komme dann eher nicht. Also muss das irgendwie günstig sein. Ich habe gedacht, ja, wunderbar, bestelle ich mir so ein Anfängerset vom Wollschaf und das gebe ich dann weiter und klasse, 5 Euro, Material, Wolle, Spindel, alles dabei. Ja, dann habe ich mir so eine Spindel bestellt und die Spindel ist nicht schlecht. Also ich will die jetzt hier gar nicht platt machen oder so. Die ist bloß tierisch schwer. Also ich weiß nicht, warum eigentlich die meisten Leute davon ausgehen, dass eine Anfängerspindel irgendwie mindestens 70 Gramm haben sollte, vielleicht sogar noch 90 oder so. Ich kann mit der Spindel spinnen, die spinnt auch wunderbar. Die schaut auch ehrlich gesagt so aus, als ob jemand einfach ein Rundholz genommen hat, Rundstab. Ich suche die Dinger immer ständig im Bastelbedarf und weiß nicht, wie die heißen. Und so einen Möbelfuß, also wie man den unter Kommoden packen kann zum Beispiel. Das war auch das Einzige, was ich im Baumarkt gefunden habe, als ich versucht habe, Material für den Spindelbau zu bekommen. Also die Rundstäbe gibt's, die sind fast alle krumm, aber gut, die sind nicht teuer, da kann man auch die krummen Stücke rausschneiden, weil die kommen in so, ich weiß nicht, Meter Länge oder so, ist also Platz für mehrere Spindeln und dann so ein Möbelfuß und oben so ein Haken rein, so einen ganz normalen, wie man den auch in jedem Baumarkt kriegt. Wir haben wahrscheinlich hier noch 100 Stück irgendwo rumliegen, aber die Spindel würde ich jetzt für einen Anfänger nicht unbedingt empfehlen. Die ist ein bisschen schwer fällig und fällt dann wahrscheinlich auch. Und ich hätte halt schrecklich gerne was, was so um die 40 Gramm hat oder mal maximal 60, aber irgendwie so in dem Bereich. Dachte ich mir, naja, bin ja nicht blöd, bastel ich halt Spindeln. Bin dann auch draufgekommen, dass der örtliche Bastelladen, in den ich irgendwie nie gehe, ich weiß auch nicht warum, wahrscheinlich weil ich nicht viel bastele, aber die haben so ein Zeug, so diese Spielzeugräder und Rundstäbe und Perlen und, also die haben alles Mögliche, das ist ziemlich cool da. Und bin ich hingegangen, habe mir so einen Stab geholt und verschiedene solche Räder. Da gab es eins, das fand ich ganz besonders wunderschön, kostet aber 3,50, ist also dann mit meinem Spinnkursbudget schon heikel, denn ein bisschen was möchte ich für meine Arbeitszeit auch haben. Und dann gab es noch solche für 80 Cent, wunderbar. Seit Wochen liegt das Rundholz und diese beiden Spielzeugräder auf meinem Schreibtisch und gucken mich immer an und sagen, Susanne, du wolltest doch noch was aus uns bauen. Was ist denn mit den Spindeln? Dann musste ich fürs VHS-Programm dann sagen, wie viel Materialkosten ich da habe und so. Das konnte ich eigentlich noch gar nicht, weil ich nicht wusste, welche Spindel und ob ich die selber machen kann oder nicht. Und mir gedacht, okay, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich das alleine hinkriege. Falls nicht, müssen doch alle auf Bootsankern spinnen, die ich von irgendwoher bestelle. Und dieses Wochenende, wunderbar, habe ich irgendwie nochmal meinen Mann angequatscht und gesagt, ah, kannst du mir nicht ein bisschen helfen, weil wir haben da so einen Ständer für die Bohrmaschine, das habe ich noch nie gemacht. Also ich habe schon Sachen zersägt und ich habe auch schon Dinge geschraubt und ich habe auch schon Löcher gebohrt, aber so diese filigraneren Holzarbeiten sind mir doch eher ungewohnt. Ich kann sagen, das ist alles gar nicht so schwer. Und wenn mein Mann nicht die Schrauben, mit denen man das Werkstück einspannt auf diesem Bohrmaschinenständer, irgendwo hingeräumt hätte, wo wir sie jetzt nicht mehr finden, wäre das auch noch viel einfacher gewesen. So haben wir drei Hände gebraucht. Einer musste das Spielzeugrad festhalten und einer den Hebel bedienen von der Bohrmaschinenhalterung und der dritte musste die Bohrmaschine an- und ausschalten. Aber wir waren ja zwei Leute mit drei Händen, das kam dann ganz gut hin. Jetzt habe ich mir zwei solche Spindeln gebaut. Die eine ist ganz furchtbar. Also das Rad, was mir am meisten gefallen hat, nein, nicht mit diesem Stab. Die zweite ist okay. Also ich werde noch ein bisschen rumexperimentieren, aber ich denke, das könnte laufen. Ich kann auf der spinnen. Die läuft nicht super lange, auch nicht so die allertollste, aber schlecht ist sie auch nicht. Auf jeden Fall besser als die 5-Euro-Spindel, die so super schwer ist. Und dann denke ich, also zur Not kann ich meine Kurse damit bestreiten. Da bin ich jetzt also schon mal ganz froh, dass das geklärt ist. Und ansonsten habe ich noch was gemacht. Nee, nichts, was jetzt für diesen Podcast erwähnenswert wäre. Gut, das wollte ich noch. Das hätte ja in den ganz anderen Bereich gehört, ganz an den Anfang. Ich habe irgendwas mitgekriegt von strickcommunity-irgendwas.de oder so. Ich tue euch einen Link in die Shownotes. Und zwar kriege ich immer eine Nachricht, wenn mich jemand auf Twitter folgt. Und ich habe mir das mal angeschaut. Ich weiß nicht, kennt das jemand? Ist da jemand? Ich habe zurzeit keine Zeit, mich auf irgendwas Neues da einzulassen. Aber irgendwie spannend fand ich es auch. Also deutsche Strick-Community. Mhm. Genau, das wollte ich mir eigentlich noch näher anschauen, bevor ich hier eine Sendung mache, aber war nix. Vielleicht kann ich das bis nächstes Mal dann. Gut. Okay, mein Thema für heute. Mein Thema für heute kommt von Tini Näht und heißt, der Bus hat meine Maschenmarkierer gefressen. Jetzt muss ich zugeben, mir ist das noch nie passiert. Aber Tini sagt, früher, als sie noch nicht mit ihren Zwillingen zu Hause war, sondern jeden Tag mit dem Bus zur Arbeit und zurückgefahren ist, da sind ihr ständig Maschenmarkierer im Bus verloren gegangen. Moment. Sorry, ich musste husten. Ich dachte, das tue ich besser nicht ins Mikrofon. Auf jeden Fall ständig ist sie mit dem Bus gefahren und Maschenmarkierer weg. Dann gibt es ja auch jede Menge Leute, die Zopfnadeln verlieren und Zentimetermaß und alle diese Dinge. eine Nadel von einem Nadelspiel und so ein Zeug. Und irgendwie erschien mir das jetzt ein passendes Thema, obwohl das nicht sehr jahreszeitlich irgendwie einzuordnen ist oder so. Auch deswegen, weil meine Schwiegermutter irgendwie letzte Woche kam und sagt, ich werde dein Sohn nie mehr schimpfen, wenn er seine Handschuhe verliert, denn ich habe schon wieder eine Mütze und einen Schal verloren. Und ich gucke die an und denke, hey, sag mal, du bist doch ein erwachsener Mensch. Hast du das jetzt immer noch nicht im Griff? Das habe ich natürlich nicht so gesagt, aber ich habe gesagt, ja, sag mal, du musst doch wissen, wo du die mit hingenommen hast und wahrscheinlich liegt die doch noch irgendwo. Und wie kann das denn passieren? Und sie sagt, nein, sie weiß nicht. Und ja, Zeug. Also das mit meiner Schwiegermutter und ihrem Kram ist ein anderes Thema, aber für mich gehört es ein Stück weit zusammen. Die Frage, wie ist das? Auch wenn ich jetzt ein schusseliger Mensch bin, wie ich zum Beispiel, dann muss es doch möglich sein, dass man seine 7 Sachen beieinander hält. Und dann habe ich so überlegt, wie ist denn das bei mir? Zentimetermaße, Zopfnadeln, dieser komische Strickfingerhut für das Norwegermuster, Stopfnadeln auch sehr beliebt. Also es gibt Leute, die sagen, ich finde nie eine Stopfnadel, ich kaufe ständig welche. Und Maschenmarkierer, auch so eine Sache. Und dann habe ich überlegt und gedacht, nee, ich verliere sowas eigentlich nicht. Also mir ist mal vorletztes, in einem Restaurant, Café, eine Nadelspielnadel runtergefallen. Und die haben wir ewig gesucht, denn das war eine dunkle Holznadel auf einem dunklen Holzfußboden. Aber Nadel habe ich wieder. Ich habe auch schon Holzspielnadeln zerbrochen beim Stricken. Draufgesetzt habe ich mich noch nie auf meine Nadeln. Also erster Sicherheitstipp, nie das Strickzeug auf einem Sitz liegen lassen. Okay? Also nicht auf einen Stuhl, nicht aufs Sofa, nicht auf die Küchenbank, nicht in den Autositz. Nie. Auch nicht auf dem Fußboden. Also das ist schon das Erste, weil natürlich setzt sich da jemand drauf, wenn das einfach so auf dem Sofa liegt, ist doch klar. Jetzt muss ich sagen, mein Strickzeug liegt ja auf der Küchenbank, aber das liegt da in der Ecke und in so einem Beutel. Also der Strickbeutel ist sowieso für mich ein sehr passendes Instrument, weil den kann man schön zumachen und dann fällt da oben nichts raus. Maschenmarkierer könnte eventuell doch rauspurzeln, aber ich tue meine oft zu Bündeln zusammen. Und ich habe außerdem eine Dose. Ich habe eine Dose für Maschenmarkierer, wo die alle reingehören. Und die Dose gehört in die grüne Stricktasche. Ja, ich bin so ein schrecklicher Mensch. Ich habe auch ganz viele Zentimetermaße. Eins im Schreibtisch, eins in der Küchenschublade, eins in meinem Strickkorb, eins in meinem kleinen Nähetui. Das ist übrigens eine ganz praktische Sache. Da sind auch meine Stopfnadeln drin und die kleine Schere und Nähgarn und Druckknöpfe und jede Menge Sicherheitsnadeln. Und die sind da alle in diesem Etui verstaut. Das Etui wird immer wieder zugemacht und wird ordentlich weggepackt. Und dann kommt das Zeug nicht verloren. Ich habe es ja schon mal erzählt. Ich habe mir mit Anfang 20, glaube ich, meine eigene Stopfnadel gekauft. Festgestellt, dass das ein Zweierpack ist, ist dann sofort vergessen, habe die Stopfnadel in mein Nähetui gepackt. Da gibt es eine kleine Schlaufe, wo man die reintun kann. Und das war's. Meine Stopfnadel ist dort. Wenn ich was zusammennähe, natürlich nicht, aber ich lasse die nie irgendwo einfach liegen. Also selbst wenn ich zwischendurch aufstehe, dann stecke ich die irgendwie so in das Strickzeug rein, dass, wenn da was runterfällt, nicht die Nadel einzeln irgendwo auf den Boden fällt. Und dann, wenn ich fertig bin mit Nähen oder das so unterbreche, packe ich die Stopfnadel in das Nähetui, mache den Reißverschluss zu, packe das Nähetui in den grünen Strickbeutel. Sorry. Die Zentimetermaße sind auch gut verteilt, werden auch sofort immer wieder zurückgetan. Ich habe auch so einen Nähkasten, wo mein ganzer Nähkram drin ist, da ist auch eins drin. Und es gibt eines, das ist sehr, sehr wichtig, das ist nämlich das einzige im Haus, wo auch Zoll drauf ist. Also da kann ich dann für die Ami-Strickanleitungen auch messen, nicht nur in Zentimeter, sondern in Inch. Und dieses Zentimetermaß gehört in die Küchenschublade. Manchmal nehmen wir das mit in den Baumarkt, dann packe ich das in meine Handtasche Und sobald man das Haus wieder betritt, muss man das Zentimetermaß wieder in die Schublade legen. Jetzt gibt es Leute, die sagen, aber das kann ich nicht, ich vergesse das immer. Also ich bin der erste Mensch, der alles vergisst. Ehrlich, man muss sich da dressieren wie ein Hund, das geht nicht anders. So wie mit meinem Haustürschlüssel. Ich habe früher ständig Schlüssel verloren, also bis ich so 9 war oder so. Dann hat mich das tierisch genervt und dann habe ich gemerkt, okay, ich brauche ein System, denn von alleine geht das nicht. Also, wenn ich das Haus betrete, da braucht man ja normalerweise den Schlüssel. Danach, den darf man nie, nie, nie einfach irgendwo hinlegen. Ganz schlecht. Also mein Schlüssel kommt in die Handtasche, in die Reißverschlusstasche oder in die rechte Jackentasche oder in die Hosentasche. Aber wenn ich nach Hause komme, kommt er immer wieder in die Handtasche, auch wenn er vorher in der Jacke gewesen ist. Und wenn ich dann das nächste Mal das Haus verlasse, kann ich einfach die Handtasche nehmen und da ist dann alles drin. Genauso der Geldbeutel, Handschuhe kommen auch immer in die rechte Jackentasche, dann macht man den Reißverschluss zu, die Mütze kommt in die linke Jackentasche, dann kommt der Reißverschluss zu und der Schal kommt in den Ärmel von der Jacke. Oder alles in die Handtasche. Nie, nie, nie irgendwo ablegen. Auch nicht ganz kurz, klappt nie, geht verloren. Und so mache ich das mit meinem Strickkrempel auch. Ich habe Schachteln für meine Stricknadeln. Und wenn ich das fertig gestrickt habe, bleibt erstmal alles in diesem Strickbeutel. Aber bevor ich was Neues anfange, packe ich alles wieder zurück. Disziplin. Ich muss das auch immer noch lernen. Also es gibt viele Dinge, bei denen das bei mir nicht klappt, gell? Also letztes Jahr noch habe ich mich irgendwie faktisch täglich mit meinem Mann gestritten, also eher sich mit mir eigentlich, weil ich immer nach dem Duschen die Heizung angelassen habe und das Fenster aufgemacht habe und dann vergessen habe, dass das Fenster auf ist. Also mir ist das nicht fremd. Ich kann aber stolz sagen, das Problem mit dem Fenster und Bad und so hat sich erledigt. Ich habe dieses Jahr noch kein einziges Mal vergessen, die Heizung abzudrehen, wenn ich lüfte und nach dem Lüften dann das Fenster wieder zuzumachen. Ich bin also voller Hoffnung, das kann eigentlich jeder lernen. Man muss bloß eben aufpassen, dass man nicht irgendwie panisch, während man an was anderes denkt, irgendwas wohin legt oder steckt. So dieses, wie die buddhistische Achtsamkeit, gell? Immer schön merken, was mache ich jetzt gerade? Was habe ich in der Hand? Stehe ich jetzt auf und schleudere die Stopfnadel in die Sofaritze oder so? Das geht nicht. Das muss man dann sorgfältig auf den Tisch legen. Ich weiß, dass das alles natürlich schwieriger ist, wenn man sehr kleine Kinder hat oder irgendwie neugierige Katzen oder so. Aber umso mehr Grund, solche Dinge immer ordentlich zu verwahren. Also ich kann euch sagen, es rentiert sich wirklich, sich irgendwie so ein kleines Etui zuzulegen oder einen kleinen Reißverschlussbeutel oder so eine komische Plastiktüte mit so einem Zipper, die dann immer irgendwann kaputt gehen und da seinen ganzen Krempel reinzutun und das immer, immer, immer wieder da reinzutun. Wenn man jetzt strickt und da sind Maschenmarkierer drin und dann gibt es ja zwei verschiedene Sorten. Die einen sind diese, wie die Sicherheitsnadeln, die man auf und zu machen kann. Die sind eigentlich ganz günstig. Die hänge ich normalerweise in das Gestrickte rein. Die gehen auch nicht raus. Wenn ihr welche habt, die so laschi immer zugehen, dass die von selber aufgehen, dann würde ich sagen, Leute, die eignen sich nicht. Besorgt euch andere. Dann gibt's ja noch die andere Sorte, die man über die Nadel hängt, während man strickt. Die sind natürlich heikler. Also wenn ich in die Runde stricke, brauche ich die natürlich auch. Also zum Beispiel bei diesem braunen Rolli, den ich gerade mache, habe ich auch zwei sehr hübsche, perlengeschmückte Maschenmarkierer. Die hängen da so rum. Und dann kommt immer der Moment, wo dann die Reihe zu Ende ist. Und da ist der Maschenmarkierer. Und da würde ich dann natürlich gerne aufhören. Ist ja auch logisch, Reihe fertig, aufhören. Aber das darf man nicht, denn wenn man das macht, hängt der Maschenmarkierer am Ende der Nadel. Und wenn man dann die Nadel etwas nach den Boden senkt, dann macht's klonk und dann ist der Maschenmarkierer weg. Ich hänge an dem Maschenmarkierer, den hat mir eine Schülerin gemacht, extra für mich. Das fand ich ganz wunderbar. Den möchte ich nicht verlieren. Ich stricke also immer ein paar Maschen weiter. Dann ist der da wieder sicher verwahrt. Was haben wir noch? Zopfnadeln. Zopfnadeln muss man immer in das Strickstück einfädeln, bevor man es weglegt. Und zwar so, dass das nicht einfach so rausrutscht. Auch zwischendurch höchstens auf den Tisch legen, aber nicht so, dass man es dann mit einer unachtsamen Bewegung runterwischen kann. Am besten wirklich ein-, zweimal durch das, was man schon gestrickt hat, durchfädeln und dann ist die Zopfnadel sicher verwahrt. Noch besser ist es natürlich, wenn man lernt, ohne Zopfnadel zu verzopfen, spart man sich das ganze Gesuche und geht auch schneller. Ich hatte bloß dann zum Beispiel mal ein Muster, wo ich in zwei Richtungen verzopfen musste. Das war irgendwie relativ komplex. Das habe ich dann auch aufgegeben, weil das war super nervig. So vier Maschen nach vorne legen, die nächsten vier Maschen nach hinten, dann vier Maschen stricken, dann, was weiß ich, irgend so ein Kram. Gab auch irgendwie sehr plastische Zöpfe, die, wo ich dann gedacht habe, mei, wenn ich jetzt mit dem Pulli rumrenne, wie sieht denn das aus, wenn ich da voller fetter Zöpfe bin? Habe ich dann aufgegeben. Aber bei sowas braucht man natürlich Zopfnadeln und da brauchte ich dann sogar zwei gleichzeitig. Das war logistisch dann etwas komplexer. Wie gesagt, Nadel einfädeln in gestricktes, dann nicht runterfallens. Genau. Auch was, weswegen ich Körbe nicht so gerne mag, die sind halt offen und da kommt dann leichter schon mal was raus. Und mit den Tüten und Beuteln, die ich so habe, die sind, kann man alle wunderbar verschließen. Dann kann ich mit den Fangen spielen ist falsch, gell? So rumwerfen und fangen, meinte ich, das ist ja was anderes. Also ich glaube, da fällt nichts raus, alles wunderbar verwahrt. Was haben wir noch? Zopfnadeln, Maschenmarkierer. Ja, das ist so immer der Kleinkram, gell? Und so Sachen wie dieses Nadelmaß, mit dem man feststellt, welche Dicke eine Nadel hat zum Beispiel. Immer zurücklegen dahin, wo es hingehört. Ja, hat eure Oma euch wahrscheinlich schon erzählt, gell? Jedes Ding an seinem Platz, ein Platz für jedes Ding und so, immer wieder zurückpacken. Und klar, also ich sehe das an meinem Sohn, so war ich auch mal, der so, oh, muss ich schon wieder aufräumen. Aber ehrlich, wenn man das gerade eben aus der Hand legt, dahin, wo es hingehört, ich finde das immer wunderbar, muss ich keine Energie aufs Suchen verschwenden. Weil das ärgert mich nämlich ehrlich gesagt viel, viel, viel mehr, als wenn ich zweimal den Reißverschluss vom Nähetui aufmache, weil einmal habe ich zugemacht und dann merke ich, brauche es gleich doch wieder. Was mich viel mehr ärgert, ist diese Energie, die fürs Suchen drauf geht. So dieses, ich hatte doch noch, wo ist denn mein Zentimetermaß? Eigentlich gehört es doch in die Schublade, da ist es aber nicht. Ich meine, ich wohne natürlich auch in einem Haushalt mit mehreren Personen, bin ich die Einzige, die Sachen verzieht und mein Sohn hat das mit dem Zurückräumen noch nicht so ganz gepeilt. Also der erste Kandidat, wenn irgendwas nicht mehr da ist, Tesafilm, Schere, Zentimetermaß, das sind alles Dinge, die sind in der Küche frei zugänglich, dann muss man da schon mal sagen, hey, wie ist denn das? Hast du das vielleicht genommen? Ja, weiß ich nicht. Wo ist denn das jetzt? Weiß ich nicht. Ich glaube, bei der Oma. Du musst das suchen. Das ist das einzige Zentimetermaß im Haus, mit dem man Zoll messen kann. Das ist unser Zentimetermaß. Du musst das wieder zurücklegen. Ich hoffe, dass das irgendwann vor seinem 18. Geburtstag noch klappt. Das mit der Schere aus der Küche hat er jetzt langsam, glaube ich, kapiert, nachdem er die mal eine Nacht im Garten gelassen hat. Also die ist jetzt sehr schön rostig. Ich habe jetzt eine Zweitschere in der Küche. In einer anderen Schublade. Die nimmt er nie. Das finde ich ganz gut. Ja. Ansonsten, ich weiß ja nicht, vielleicht geht mir ja irgendein Aspekt dieses Themas flöten, gell? Vielleicht verliere ich ja bloß deswegen nichts, weil ich immer zu Hause stricke, aber ich ziehe ja das Zeug trotzdem die ganze Zeit rum. Nee, ich stricke ja auch in der S-Bahn und im Zug und im Restaurant und nee, nix. Ich verliere nix. Nee. Ich finde das echt, man muss es sich einfach immer jedes Mal so ein bisschen fragen, so, wie viele Taschen hatte ich, als ich gekommen bin? Sind die noch alle da? Wo ist meine Mütze? Wo sind meine Handschuhe? Ja, das ist sehr, sehr sinnvoll, weil sonst steht ihr da und verliert eure Lieblingshandschuhe. Und stellt euch mal vor, die habt ihr dann selber gestrickt und für die Handschuhe habt ihr dann 25.000 Mal eure Zopfnadel suchen müssen und nochmal eine kaufen, weil die schon wieder futsch ist. Und dann verliert ihr auch noch die Handschuhe. Nee, rentiert sich nicht. Kann man, nee, blöd, würde ich nicht machen. Also am besten sich ausdenken, wie verstaue ich das am besten? Auch irgendwas, also so Sachen, die zu kompliziert sind, wo zum Beispiel jedes kleine Ding irgendwie so sein Tütchen hat und so, das funktioniert auch immer ganz schlecht. Aber das ist auch alles eine Typfrage, was für einen jetzt besser funktioniert und schlechter. Den Überblick über meine Maschenmarkierer habe ich letzten Endes jetzt auch nicht voll, denn davon habe ich ganz, 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 ganz viele. Vor allen Dingen, seit ich dann zwei, drei Tüten von diesen Plastikmarkierern gekauft habe, weil ich einfach immer so viel gebraucht habe für die Lace-Tücher und so. Und da ist mir ehrlich gesagt auch relativ wurscht, wenn jetzt mal einer irgendwo verloren geht. Es sei denn, der war an einer ganz entscheidenden Stelle des Strickstücks. Und ich mache dann sowas wie heute, weil da hatte ich dann keinen Maschenmarkierer drin. Und dann habe ich nicht eine ganze Runde gestrickt, sondern nur eine halbe, weil ich habe so ein Magic Loop gemacht. Ihr wisst ja, wo die Rundnadel dann so an beiden Seiten raushängt. Und weil das enger geworden ist. Und vorher hatte ich in die Runde gestrickt und hatte nur eine Stelle, an der die Schlaufe raushing. Also dachte ich so in meinem simplen Hirn, während ich mich mit meinem Mann unterhalten habe, oh ja, hängt eine Schlaufe raus, Ende der Reihe. Fang an, irgendwie komplizierteste Abnahmen und Verzopfungen zu machen. Strick so um die Ecke und denk, doch schon komisch, gell, da ist jetzt irgendwie doch nicht das Ende der Reihe gewesen. Da habe ich mir jetzt einen Maschenmarkierer reingemacht. Einen von dieser Sicherheitsnadelsorte, weil der fällt mir dann auch nicht raus. Genau, also würde mich auch echt interessieren zu hören, wie das anderen Leuten geht. Weil was ich meistens höre, sind halt so Leute, die sagen, oh, ich finde nie eine Stopfnadel, wenn ich eine brauche. Mein Gott, wo habe ich? Und so. Und auch, ja, wie gesagt, Tini sagte, ihr ist das ständig passiert, dass im Bus irgendwie Maschenmarkierer liegen geblieben ist. Ich glaube, einmal ist auch eine ganze Socke irgendwie verschollen. Das ist natürlich dann ganz besonders doof. Auch ein Tipp in solchen Situationen, vor allen Dingen, wenn das eine Strecke ist, die man öfter fährt, nee, eigentlich auch, wenn man es nicht so macht, wenn das was ist, wo man sich noch gar nicht auskennt, vielleicht noch eher ein Tipp. Es ist ganz günstig, nicht noch bis auf den letzten Drücker noch eben diese Reihe und ich schaffe das schon noch, oh mein Gott, jetzt kommt gleich meine Haltestelle. Besser frühzeitig wegpacken an dem Punkt, wo man das noch alles im Griff hat, wo man dann auch noch seinen ganzen Kram da wieder zurückstecken kann, ohne den so mit fliegenden Fahnen in die Handtasche zu stopfen, denn ich glaube, das ist wahrscheinlich auch eine Situation, wo dann relativ leicht was verloren geht. Und wo man dann irgendwie das Nadelspiel in der einen Hand und die Handschuhe in der anderen aus dem Bus stürzt und dann eben eine von den Nadeln auf dem Sitz liegen lässt. Genau, Nadelspiel, Nadeln. Wenn ich aufhöre zu stricken, stecke ich die immer so in meinen Socken oder was rein. Weil wenn man die nämlich einzeln zum Beispiel in so einen Strickbeutel legt, dann können die da tatsächlich rausfallen, weil die Öffnung vom Strickbeutel ist zu weit, um die Nadel zu stoppen. Geht nicht. Also das ist auch ein Argument für diese komischen Strickbeutel mit den Reißverschlüssen. Also ich sage komisch, weil ich habe immer Angst, dass ich da meine Wolle drin einklemme. Und außerdem habe ich das Gefühl, die eignen sich nicht so gut dazu, die Wolle aufzubewahren, während man strickt. Weil bei meinem Beutel mache ich den Verschluss zu, dann kommt die Wolle trotzdem noch raus. Innen drin kann das Knäuel rumpurzeln, wie es will, ist mir völlig wurscht, fällt nicht auf den Boden. Wenn doch, ist der Beutel drum. Das ist immer alles schön aufbewahrt. Also Nadelspielnadeln verstaue ich auch immer noch mal extra sicher, bevor ich das Ganze wieder weglege. Also wenn man mich so hört, könnte man denken, ich bin irgendwie leicht überzogen, ordentlich und so, gell, leicht korinthenkackerisch hier. Bin ich gar nicht. Also vor allen Dingen, wenn ich mich so umschaue hier, wo ich sitze, gell, hier liegt lauter Zeug rum und angefangene Tüte Erdnüsse und alles. Aber meine Stricknadeln, die sind alle ordentlich aufgeräumt. Auch mein Papierkram übrigens. Also das ist bei mir etwas punktueller. Gut. Ich mache einfach mal Schluss für heute. Wir sind jetzt bei 33 Minuten. Ich hoffe, ihr habt noch was zum Thema beizutragen, weil ich habe mich jetzt nicht so ergiebig gefühlt. Ich hatte ja gesagt, ich habe hier ein Soundproblem. Ich hatte dieses komische Zischschallen auf meinen Aufnahmen. Und ich habe festgestellt, es lag also nicht an dem Kopfhörer, den ich benutzt habe, denn die letzte Folge hat auch gezischelt. Ich habe den dumpfen Verdacht, dass das eine Frage des digitalen Umwandelns ist. Und ich versuche heute mal eine andere Bitrate und schaue mal, ob das einen Unterschied macht. Ich weiß auch nicht, ob euch das nervt oder nicht. Mich nervt's. Und dieses Geräusch ist nur da, wenn man die MP3 anhört, aber nicht bei der Originaldatei, die ich aufgenommen habe. Muss also irgendwo im Konvertierungsprozess liegen. Ich bin auch dran. Ihr könnt auch da eure Meinung dazu hinterlassen, denn wenn ich jetzt eine andere Bitrate nehme, dann werden die Dateien größer und das hat ja auch Vor- und Nachteile. Also Frage, besserer Sound oder kleinere Datei? Ich hoffe, dass es damit gelöst ist, aber wer weiß, vielleicht zischle ich diese Woche wieder. Wann ich das nächste Mal eine Folge aufnehme, kann ich nicht sagen. Vermutlich so irgendwann zwischen den Feiertagen, vielleicht auch erst im neuen Jahr. Falls wir uns nicht mehr hören, wünsche ich euch frohe und besinnliche Feiertage und schöne, ruhige Strickstunden bei Kerzenduft und Plätzchen und so. Und was wollte ich noch? Ja, Kommentare und so immer auf meiner Webseite. Ich gehe mal davon aus, dass ihr das sowieso findet. Entweder habt ihr die Folge sowieso auf dem Blog angehört oder findet über iTunes und so. Aber ich sag's nochmal, es ist creativemother.de. Ich bin auf Twitter freejazzmama. Ich bin auf Ravelry creativemother. Und meine E-Mail-Adresse ist creativemother@web.de. Dann besinnliche Feiertage und frohes, entspanntes Stricken wünsche ich euch. Bis bald. Ciao. Da da do do do.